Also, Linda, erste Frage. Was bedeutet für mich Horsemanship? Das ist ja schon fast eine abgedroschene Phrase, dieses Horsemanship. Für mich bedeutet das, ein Pferd analysieren zu können, unabhängig von Dogmen, sich mit verschiedenen Methoden auseinandersetzen zu können und diese pferdegerecht in bestimmten Situationen anzuwenden.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. So, willkommen zum nächsten Teil mit Kai Wienrich. Und zwar, jetzt geht es so ein bisschen mehr Richtung wirklich konkrete Pferdeausbildung. Du sagst ja selber, du bist mittlerweile Spezialist im Jungpferdeausbildung, sagst du. Also ich meine, du bist natürlich auch Richtung Cowhouse und Bridle, das ist aber natürlich ein sehr weiter Weg. Wie sieht es denn aus bei dir, wenn du so ein Jungpferd kriegst? Was ist dir wichtig? Wie baust du es auf?
Also ich versuche das Pferd entsprechend seiner Möglichkeiten erstmal so rittig wie möglich zu machen. Das heißt also, dass der Besitzer, der das Pferd nachher übernimmt, möglichst, natürlich nach einer Eingewöhnungsphase, möglichst gut damit klarkommt. Und da die meisten Pferde, mit denen ich zu tun habe, eigentlich mehr oder weniger im Freizeitbereich nachher eingesetzt werden, ist für mich also erstmal ein bequemer Umgang wichtig. Das heißt, ich möchte, dass die Pferde zum Beispiel, wenn ich sie putze, nicht angebunden werden müssen. Natürlich angebinden können lassen müssen sie sich, aber ich will dass das unbedingt notwendig ist. Ich will, dass die Pferde lernen zu stehen. Also das Training fängt eigentlich in dem Moment an, wo ich die aus der Box hole. Ja. Und dann ist ein kleiner Teil Bodenarbeit, da halte ich mich nicht zu sehr mit auf, ein kleiner Teil Bodenarbeit und ein ganz wichtiger Punkt, was ich mit jedem Pferd mache, ganz egal, ob es jung ist oder ob es ein Pferd ist, was schon geritten ist, und das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen, unlogisch an, wenn ich auf der einen Seite möchte, dass das Pferd so ohne angebunden zu sein stehen bleibt beim Putzen, aber ich binde die Pferde alle eine ganze Zeit lang an einer sogenannten Highline an. Das heißt also, sind zwei Pfosten, wo ganz oben, ganz hoch ein Drahtseil gespannt ist und von da gehen Ketten runter mit einem Ring dran und einem Zwirbel drin, wo ich die Pferde anbinde. Der Grund, warum ich das mache, ist, dass die Pferde lernen, dort solide angebunden zu stehen. Denn die können sich da bewegen, sie können erstmal rumlaufen, manche Pferde laufen im Kreis, manche wühlen ein bisschen, manche ziehen dran, aber das geht nicht so gut, weil das Drahtseil nachgibt, also da gibt es nichts, wo sie richtig gegenziehen können. Und nach maximal einer Stunde oder zwei Hampelei lernen die Pferde, ruhig da zu stehen. Und das ist eine Grundvoraussetzung, dass ein Pferd in der Lage ist, zu lernen, abzuschalten. Denn ich bin der Meinung, man trainiert ein Pferd nicht nur körperlich, sondern man trainiert ein Pferd auch mental. Also man muss das Pferd auch dazu kriegen, jetzt im übertragenen Sinne mitzudenken. Und das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Ja, und dann, wie gesagt, die erste Zeit verbringe ich im Roundpen. Bei manchen Pferden vielleicht eine Woche, bei manchen auch 4 Wochen, das kommt drauf an. Im Roundpen sattel ich die das erste Mal. Und beim Satteln lasse ich die auch also einfach frei stehen und gucke, dass die nach entsprechender Vorbereitung, Aussacken und so weiter den Sattel akzeptieren. Und sobald die so weit sind, dass die sich widerspruchslos satteln lassen, dass das für die kein Thema ist, fange ich an zu reiten. Das heißt, ich steige dann auf, ich reite dann erst mit dem Halfter und guck, dass sie erstmal lernen, mich zu tragen.
Was ist denn beim ersten Satteln? Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Verhinderst du, dass die Jungpferde mit Sattel bocken, wenn die das erste Mal frei im Roundpen laufen, oder lässt du die bocken? Ich kenne halt verschiedene Antworten.
Also bevor dieses Natural Horsemanship aufgekommen ist, da habe ich die Pferde angebunden solide, ein Hinterbein hochgebunden, Sattel drauf gemacht, Hinterbein runter, den Kopf rumgedreht, draufgesetzt und hab sie geritten. Manche haben das über sich ergehen lassen, manche haben gebockt. Aber da war ich so Anfang, Mitte 20, da konnte ich das noch. Dann kam, wie gesagt, dieses Natural Horsemanship auf, wo man einfach gesehen hat, es gibt auch eine andere Methode, die A, gesünder für einen als Reiter und auch weniger stressfrei für die Pferde sind. Also wenn ich die Pferde das erste Mal gesattelt habe, dann lasse ich die bocken. Also ich lasse die machen, was sie wollen. Die müssen sich damit auseinandersetzen. Ich habe schon versucht, oder ich habe auch die andere Methode versucht, das zu verhindern. Mhm. Wobei ich ehrlich gesagt, wenn ein Pferd wirklich bocken wollte, nicht so in der Lage war, das wirklich zu verhindern. Mhm. Und ich bin dann der Meinung, das Einzige, was sie lernen, ist, dass sie, auch wenn da jemand steht, der versucht, das zu verhindern, dass sie das trotzdem machen können. Mhm. Ich lasse dann bocken. Was ich immer mache, immer, bei jedem Pferd benutze ich immer einen hinteren Bauchgurt und ich reite immer vom ersten Tag an mit Sporen, weil ich bin der festen Überzeugung, und das erlebe ich immer wieder bei Pferden, die zu mir gebracht werden und schon geritten sind. Ich fange immer von vorne wieder an, weil ich weiß, von 100 Pferden haben vielleicht 5 einen hinteren Bauchgurt drauf gehabt oder stören sich nicht daran. Mhm. Und selbst ein Pferd, was geritten worden ist, wenn die hinteren Bauchgurt drauf haben, von 10 sind mindestens 7 dabei, die dann wieder anfangen zu bocken. Deswegen bin ich der Meinung, wenn sie die bocken sowieso, wenn man sie das erste Mal sattelt, dann sollen sie gleich mit dem hinteren Bauchgurt bocken.
Das ist einfach zu dir Sensibilisierung. Ich meine, das hatte ja mal einen Grund, dass der Sattel mehr Halt hat etc., obwohl ja. Er ja locker ist, der Gurt.
Nee, der ist nicht locker, der ist fest. Den mache ich immer fest. Den mache ich immer fest, so dass der anliegt, richtig gut anliegt.
Aber nicht wie der vordere im Verhältnis.
Nein, im Verhältnis, ja, das kommt drauf an. Wenn ich zum Beispiel rope, dann mache ich den richtig fest. Also richtig, richtig fest, weil der Sattel einfach stabiler ist. Deswegen fange ich auch, wenn ich das erste Mal, wenn ich den drauf mache, mache ich den so fest, dass der richtig gut anliegt. Dass sie von Anfang an damit konfrontiert sind. Wenn die das kennen, wie der vordere Bauchgurt, ist das nie wieder ein Problem. Mhm. Ist das nie wieder ein Problem. Aber viele Pferde haben ein Problem damit, wenn sie das nicht kennen. Und ich reite, wie gesagt, von Anfang an mit Sporen, weil ich der festen Überzeugung bin, wenn das Pferd denkt, Homo sapiens ist mit Sporen geboren, dann hat er kein Problem damit, wenn ich das von Anfang an mache, als wenn ich irgendwann an den Punkt komme, wo ich so klopfen muss mit dem Bein, dass das Pferd nicht mehr vorwärts gehen muss und das Pferd gemerkt hat, naja, mehr kommt da nicht, und dann plötzlich ein Sporen dran ist, um das Pferd in Bewegung zu setzen. Das löst viel vehementere Reaktionen aus, als wenn man von Anfang an damit reitet. Das setzt natürlich da voraus, dass man damit umgehen kann. Und ich sag mal, wenn ein Pferd, was Gott sei Dank mir in der letzten Zeit nicht mehr so viel passiert ist, wenn es beim Anreiten dann mal bockt und man kommt mit den Sporen dran, dann kann das natürlich sein, dass die Bockerei noch vehementer ausfällt. Allerdings habe ich festgestellt, wenn ein Pferd in der ersten Phase bockt und will bocken, dann ist es vollkommen egal, ob ich Sporen dran habe oder nicht, dann bockt es einfach. Ja.
Wir machen es halt ohne Sporen, aber mit Pitsche dann erstmal. Ne? Das, aber, ja. Aber wie du sagst, von Anfang an mit Sporen, so mache ich es halt persönlich von Anfang an mit Wassertrense. Du reizt einen Halfter, hast du gesagt?
Also das mache ich so oder so. Also ich habe schon Pferde von Anfang an mit Trense geritten, ich habe Pferde mit Halfter geritten. Also die ersten Male, wo ich drauf sitze, im Roundpen, mache ich nur einen Halfter drauf und lasse sie einfach laufen. Ich versuche da nicht zu lenken. Also ich lasse sie einfach laufen, Schritt, Trab, Galopp, bis sie einigermaßen Schritt, Trab, Galopp gehen. Das Hauptproblem ist ja, dass sie erstmal überhaupt vorwärts gehen. Wenn ich die mit Trense starte, dann bereite ich die vom Boden aus ein bisschen mehr vor, dass sie den Druck im Maul so ein bisschen kennenlernen vorher. Das brauche ich beim Halfter nicht, beziehungsweise das habe ich beim Halfter schon gemacht, mit ein bisschen Bodenarbeit. Und was das Halfter anbelangt, muss ich dazu sagen, dass man kriegt, wenn man das mit dem Halfter ein bisschen länger reitet, kriege ich eine ganz gute Idee, ob das Pferd mit der Hackamore gut wird oder
aber
nicht.
Aber du redest jetzt vom Knotenhalfter, nicht vom gängigen Stallhalfter?
Ich reite eigentlich, also ich habe das eine wie das andere benutzt. Also ich bin der Meinung, wenn ich meistens benutze ich einen Knotenhalfter, weil ich habe Knotenhalfter dafür, wo entsprechend lange Stricke dran sind, aber ich habe auch schon mit einem anderen Halfter mich draufgesetzt. Wenn ich die ersten Male drauf sitze, wie gesagt, da versuche ich nicht zu lenken. Deswegen ist es da relativ schnurz. Und wenn ich anfangen muss zu lenken, ja, dann würde ich eher einen Knotenhalfter nehmen.
Okay,
ja.
Also wir machen es halt auch erst im Gelände und dann im Roundpen. Aber das ist halt der Vorteil am Roundpen, wenn man natürlich einen hat, dass sich erstmal gerade die meisten Westernpferde sind hier eher klemmig, kann man so sagen.
Genau.
Die Schritt, Trab, Galopp vorwärts laufen.
Genau.
Und ich persönlich bin auch ein Fan davon, die einfach vorne komplett in Ruhe zu lassen, weil man kann ja nicht hinten sagen, lauf und vorne dann, nee, nicht.
Nee.
Das überfordert ja viele Jungen. Ne? Deswegen gehen wir auch viel ins Gelände, was auch super ist für die Jungen, um sich ans Gewicht zu gewöhnen. Gut. Also vom Boden aus fahren oder sowas machst du gar nicht?
Also wenn ich ein ganz schwieriges, sehr elektrisches Pferd habe oder Pferde, bei denen Korrektur angesagt ist, ja, oder die Probleme haben, wenn schon geritten sind und Probleme haben, wenn irgendwas an der Hinterhand ist oder so, die fahre ich vom Boden aus. Aber ansonsten eigentlich eher weniger. Nicht, dass ich das nicht mache, aber ich mache es relativ selten. Und wenn ich die ersten paar Male drauf sitze und anfangen kann, so ein bisschen zu reiten, das ist, dass ich, wirklich darauf achte, dass sie erstmal nach rechts und links lernen nachzugeben. Also dass sie mit dem Hals rumkommen bis zum Steigbügel, wenn ich lenken kann, dass das Pferd lernt, im Hals nachzugeben. Und wie gesagt, was du schon sagst, dieses Klemmen hier, dass sie lernen, vorwärts zu gehen, dass sie sich treiben lassen. Und das ist etwas, wo ich oftmals später auch sehe, dass viele Pferde zwar mehr oder weniger in Anführungsstrichen nachgeben, aber sich nicht wirklich, eigentlich nur verkriechen, aber sich nicht wirklich treiben lassen. Und das ist ein ganz wesentliches Kriterium, dass ich in der Lage bin, früh dem Pferd zu vermitteln, wirklich vorwärts zu gehen. Ja,
ja, ich habe leider die schmerzhafte Erfahrung gemacht, dass wenn sie laufen, passiert nichts, aber wenn sie klemmen und nicht laufen genau. wollen, dann bocken sie nämlich
genau.
richtig.
Genau.
Und das ist dieser Trugschluss. Viele Leute denken, sie sind safe, weil das Pferd läuft langsam.
Genau.
Das wird immer klemmiger, sie müssen immer fester treiben und irgendwann platzt die Bocken.
Genau.
Ich habe das sehr schmerzhaft mit der jungen Stute 14-jährig gemacht. Dann habe ich es meinem Papa gegeben, der hat es gerichtet.
Ja.
Aber so habe ich es gelernt. Pferde, die laufen, sind eigentlich nicht gefährlich.
Genau.
Gerade im Raunpen, wir sollen sehen.
Also, es war ja auch früher immer so. Ich meine, egal wie die Methoden waren, aber wenn man auf dem Pferd gesessen hat, dann hieß es immer mit dem Quirt, das war ja diese Reitpeitsche aus Rohleder, mit dem Quirt, hat man draufgehauen, hinten, damit das Pferd rennt, und wenn es gebockt hat, vorne zwischen die Ohren, damit der Kopf wieder hochkam. Also der Kopf musste hoch und das Pferd musste vorwärts gehen.
Dann passiert nichts.
Richtig, also die guten Zureiter haben sich dadurch gekennzeichnet, dass sie halt nicht mit den Sporen agiert haben, weil Sporen haben immer das Pferd zum Bocken provoziert, aber wenn das Pferd gebockt hat, hat man mit dem Quirt hinten drauf gehauen, dass es vorwärts geht. Und wenn es bocken wollte, mit dem Quirt zwischen die Ohren, dass es auf die Nase klatschte, damit der Kopf wieder hoch.
Also wir reden jetzt von den Cowboys von früher, ne?
Früher, das war das altkalifornische Reiten.
Ja,
so,
ja,
so,
ja.
So war das früher, das altkalifornische Reiten. Wobei ich sagen muss, das war das, was man kannte, was man gelesen hatte. Mein erstes Camargue-Pferd habe ich auch noch so geritten. Trotzdem hat es nichts genützt. Der hat mich so abgeschossen. Er war nur 1,43, dass ich auf den Füßen gelandet bin. Ja.
Ja, aber auch bei den Jungen, mir ist lieber, die nehmen den Kopf hoch, dann passiert weniger und gucken.
Genau.
Deswegen binde ich ja auch nicht aus Feuer, bin ich überhaupt kein Fan von, weil die Pferde nur aus der Balance holt. Oder auch im Gelände, das Pferd hat Angst vor irgendwas, dann hilft Treiben oft nicht, dann hilft echt so ein bisschen das Zügelende.
Genau.
Jetzt gar nicht schlimm, aber so eine Vorwärtstendenz dem Pferd zeigen. Ne?
Und solange die halt nicht kennen, vorwärts zu gehen, also die Schenkelhilfe nicht kennen, nehme ich auch das Zügelende oder das Ende vom Halfter und haue drauf einfach, dass die vorwärts geht.
Ja, also eigentlich ist es simpel am Anfang, aber man muss natürlich dem Jungpferd Vertrauen entgegenbringen oder der souveräne Teil sein. Ne?
Ja, ja.
Man kann nicht gleich schön mit tiefem Kopf und gleichmäßig. Und
nee,
das ist halt für viele gefühlter Kontrollverlust.
Ja, ja.
Und deswegen fühlen sie sich unwohl und deswegen sollte man es einen Profi machen lassen.
Mhm.
Ist einfach so.
Sowieso, die ersten 3 Monate sind die wichtigsten im Leben eines Pferdes und da wird am meisten Schindluder getrieben von Leuten, die sich da was zutrauen, was sie eigentlich gar nicht können.
Mhm.
Weil viele haben dann das Pferd zu Hause großgezogen und denken, na, die kennen mich ja und das ist brav und fangen dann selber an und stoßen an ihre Grenzen. Und dann ist es viel schwieriger, da einzuhaken, als wenn man ein Pferd völlig unbelastet bekommt.
Ja. Wenn man einmal das Falsche gelernt hat, ist es schwer rauszukriegen.
Ja,
ne?
Genau.
Und ich sage auch immer, ich habe keine Ahnung von Autos, ich baue mir nicht den Motor selber. Ich kaufe mir ein Auto, wo der Motor funktioniert.
Genau.
Ist am falschen Ende gespart von vielen Leuten. Ne?
Ja.
Also, und wenn es so einfach wäre, wären wir arbeitslos.
Genau.
Gut, dann, also jetzt sagen wir, das läuft im Halfter, dann fängst du an, die im Heckemoor oder Trense, je nachdem?
Also
das
kommt ein bisschen drauf an, wenn die Leute jetzt nicht explizit mir sagen, sie möchten, dass das Pferd in der Heckemoor geritten wird, dann reite ich sie in der Trense. Ich mache von Anfang an, selbst während ich mit dem Halfter reite, fange ich ganz früh an, die Pferde in der Box morgens, das ist mein erster Gang, aufzutrensen, mit einer Trense ohne Zügel und dann zu füttern und lasse sie dann einen Tag mit der Trense im Maul stehen und dann rumwerkeln und reite, lasse die Trense auch drunter, wenn ich mit dem Halfter reite. Und wenn jetzt nicht jemand explizit den Wunsch äußert, dass er sein Pferd mit der Heckemoor reiten möchte, dann reite ich eigentlich die Pferde mit einer Trense. Das heißt, die Umstellung zur Trense ist dann eigentlich kein Problem vom Halfter. Ich arbeite dann ähnlich wie bei der Heckemoor vom Boden aus, aber ich binde die nach rechts und links mal so ein bisschen aus, dass sie lernen nachzugeben in der Trense. Und dann benutze ich zu Anfang immer eine Knebeltrense, dass ich diesen Druck von außen habe. Meiner Meinung nach lernen die Pferde besser mit Nachgeben dabei und auch im Hinblick, wenn ich später mit der Heckemoor reite, kriege das Pferd von außen schon mal den Impuls, den es dann später von der Heckemoor bekommt.
Genau, dazu muss man sagen, die Knebeltrense hat so einen langen Steg, ne?
Ja,
einen
Steg,
oben und unten,
ja,
der seitlich begrenzt.
Genau.
Also es hört sich schlimmer an, als es ist.
Ja, man nennt das Full-Cheek-Snaffle oder John-Lyon-Snaffle oder wie gesagt, Knebeltrense ist der europäische Ausdruck dafür. Also das hat nichts damit zu tun, dass man das Pferd knebelt. Manche nennen es auch, also man sieht diese Pferde in der Wiener Hofreitschule, ist eigentlich ein ganz altes Gebiss Und es hat eben den Vorteil, dass eigentlich war ursprünglich dieser Knebel dazu da, damit das Gebiss sich nicht durchs Maul zieht bei jungen Pferden. Deswegen waren das auch Pferde, die für sogenannte Remonten, also für Jungpferde benutzt wurden. Aber wir haben ja bei unseren Trensen, weil wir auch keine Sperrhalfter benutzen, oder zumindest im Anfang nicht, diesen Kinnriemen, der das durchs Maul ziehen verhindert. Und die heute bekannte Dering-Trense, die heute unter Dering-Trense läuft, die ursprünglich mal als Don Dodge-Snaffle Einzug im Westernreiten gehalten hat, war quasi eine modifizierte Knebeltrense, die von Don Dodge umgebaut worden ist. Die Knebel wurden abgemacht und dann entstand das Dering-Snaffle draus, was den gleichen Effekt nicht so stark hat, diesen Druck von außen zu generieren, weil diese Trense scholegal war. Aber eine Knebeltrense war im Rain-Cowhorse keine legale Zäumung. Deswegen ist das umgebaut worden. Deswegen haben wir heute eine Ringtrense und eine Dering-Trense und diese Knebeltrense. Und das ist meiner Meinung nach für die Jungpferde das beste Gebiss, was man benutzen kann, wenn man eine Trense benutzt. Ja.
Also das mit dem Gebiss reinhängen machen wir bei den Jungen auch und Kraftfutterfüttern auch. Da meine Frage, hängst du das locker rein? Das
ja,
ich auch, also locker. Generell auch die Wassertrense, ich hänge die eigentlich immer so locker, dass sie keine Falte schlägt.
Genau, keine Falte, sondern ich lasse sogar ein paar Millimeter Luft. Setzt allerdings voraus, dass ein Pferd das nachher auch lernt hochzunehmen. Ich variiere, ich habe verschiedene Trensen und es kommt immer darauf an, wie das Pferd im Maul ist. Am liebsten benutze ich zu Anfang eine Wassertrense, weil das Gebiss halt auf den Ringen läuft und das Pferd das allein nur das Mundstück hochheben kann. Bei einer D-Ring-Trense muss es das Mundstück quasi mit dem Gebissring anheben, was schwerer ist. Wenn ein Pferd sehr beweglich im Maul ist, das heißt viel mit dem Gebiss rumspielt, dann hänge ich es ein Stückchen höher und dann wechsle ich manches auch zu einer D-Ring-Trense, aber das ist selten. Wenn aber ein Pferd tendenziell, und das sehe ich hier, wenn ich in der Knebeltrense reite, weil die Knebeltrense ist ja starr, also da ist jetzt da ist ja nicht viel Bewegung drin. Und wenn ich da merke, dass das Pferd wenig mit dem Maul macht, also wenig am Gebiss, mit sich mit dem Gebiss auseinandersetzt, dann würde ich immer eine Ringtrense als nächstes nehmen.
Also genau, mit Ring meinst du, wo der Ring durchläuft,
komplett beweglich ist. Ne? Weil das Mundstück beweglicher ist. Also die Knebeltrense ist für rechts, links, vertikales Nachgeben und wenn ich von der Knebeltrense weggehe, dann weiß ich durch die Knebeltrense, nehme ich eine D-Ringtrense oder nehme ich eine Ringtrense.
Ja. Okay, und was nimmst du bei dem Pferd, was unruhig ist im Maul?
Nehme ich eine D-Ringtrense.
Okay, um Ruhe reinzubringen. Okay, und also ich habe das immer so gelernt und machen das so, wir lassen es extra lang, dass das Pferd die Zunge erstmal drüber und runter nehmen kann und sich halt selber korrigieren kann. Weil schlimm ist, wenn es so halb eng drin hängt und die Zunge geht drüber, aber nicht mehr drunter.
Das Füttern hat ja den Effekt, dass das Pferd dabei lernt, die Zunge drunter zu halten, weil die können nur fressen, wenn die Zunge drunter ist, sonst können sie nicht fressen, weil sie nicht schlucken können. Deswegen müssen sie da die Zunge drunter nehmen. Wenn beim Reiten das Pferd mal die Zunge drüber nimmt, ist das überhaupt kein Problem, weil die lernen, die Zunge zu platzieren und wieder drunter zu machen. Genau. Wenn man die Trense zu hoch hängt, kriegen sie die zwar drüber, die Zunge, aber sie kriegen sie nicht mehr zurück. Bei Pferden, die allerdings permanenten Sport daraus machen, sobald Druck auf die Zunge kommt, die Zunge drüber zu nehmen und nicht mehr zurückzunehmen, da binde ich das Gebiss im Maul hoch, nach oben zum Gaumen, dass die lernen, die Zunge drunter zu halten. Mhm. Ja, aber es ist meiner Meinung nach keine Lösung dieses Zungenproblems, wenn ich das Gebiss extrem in die Maulwinkel reinziehe.
Aus der klassischen Reitweise kennt man ja zwei Falten oder so.
Ja, ja,
das finde ich ja persönlich auch nicht so. Also wir machen es halt auch mit dem Futter mit, dass wir einfach eine positive Erfahrung hat. Ne?
Genau.
Aber diesen
das ist
Aspekt,
der nächste Punkt.
Dass die Zunge da drunter bleiben musste, war mir jetzt gar nicht so bewusst. Das ist ja sehr interessant zu wissen.
Ja, also ein Pferd frisst nicht, wenn die Zunge, kann nicht fressen, wenn die Zunge drüber ist.
Ja, jetzt
müssen
du
die
sagst,
Zunge drunter
das kommt, scheint es mir logisch.
Und es hat, wie gesagt, schon, wie du schon sagst, es hat den positiven Effekt, dass wenn das Pferd aufgetrennt wird, es das damit verbindet, Futter zu bekommen.
Genau. Wir arbeiten ja auch mit Knotenhalfter und hängen das Gebiss rein und arbeiten gar nicht am Gebiss erstmal.
Genau.
Weil das wäre, glaube ich, fatal, ein Gebiss reinzuhängen und gleich irgendwie daran rumzuziehen.
Genau.
Und so hat das Pferd eine positive Erfahrung, gewöhnt sich an den Druck.
Genau.
Genau, gut, dann sind wir im Snaffle, dann verlässt du wahrscheinlich irgendwann den Raunpen.
Ja, je nachdem, wenn die jetzt sich im Raunpen relativ gut anfühlen, dann mache ich die Tür auf und dann reite ich erstmal in die Halle, reite da einen Schritt ein bisschen rum und dann der nächste Schritt ist, dass ich dann in der Halle reite. Und wenn ich dann soweit Kontrolle habe, dass ich, wie gesagt, mit nicht mehr viel Vorbereitung mich draufsetzen kann, dann gehe ich das erste Mal ins Gelände. Und das passiert alles noch in der Trense, respektive wenn dann der Wunsch besteht, es in der Heckemoor zu reiten, dann reite ich es in der Heckemoor. Wobei, da mache ich schon fest, je nachdem, wie die im Halfter sind, wie die da nach rechts und links nachgehen, wie die auf der Nase sich anfühlen, ob ich dann relativ früh auf die Heckemoor umsteige oder ob ich mit der Trense weiter reite. Wenn ich Pferde, also ganz egal, auch wenn ich Pferde direkt mit der Heckemoor reite, dann mache ich trotzdem in der Zeit, in der die dann, in diesen 3 Monaten, in der sie da sind, eine gewisse Periode, wo ich mit Trense reite. Ich will, dass die sich mit einer Trense reiten lassen und genauso nachgeben, annehmen und nachgeben, weil ich, wie gesagt, der Meinung bin, man kann durchaus variieren und das Pferd profitiert einfach schon, auch wenn es später in einem, von der Heckemoor über die Two-Rails ins Bit gehen soll, profitiert es davon, wenn es überhaupt schon mal eine Trense im Maul gehabt hat, überhaupt ein Gebiss im Maul gehabt hat.
Wir machen es in der Trense und umgekehrt sage ich halt immer, wenn ihr mal ein Heckemoor macht, dann macht es aber auch mal ein paar Tage hintereinander, weil einen Tag ein Heckemoor reinhängen kann man auch lassen.
Nein, also jede Umstellung, wenn ich ein anderes Gebiss oder eine andere Zäumung nehme, muss man dem Pferd das Recht zugestehen, sich ein paar Tage daran zu gewöhnen und darauf einzustellen. Und der Unterschied zwischen der Heckemoor und der Trense ist schon signifikant. Also dass viele Pferde haben die ersten 1-2 Tage da Umstellungsschwierigkeiten und es gibt hier zum Beispiel, El Dunning hat ja auch ein Buch über Reining geschrieben und der hat zum Beispiel die Pferde, wenn er so von einem Snaffelbit zur Heckemoor umgestellt, mit Snaffelbit und Heckemoor geritten. Das habe ich auch mal gemacht, aber das halte ich jetzt nicht für notwendig. Aber der macht zum Beispiel so. Aber man muss dem Pferd die Zeit geben, weil in der Trense ist der erste Impuls innen auf dem Maulwinkel. Also jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, das Pferd soll nach links nachgeben, ich nehme den linken Zügel an, dann ist der Druck links auf dem Maulwinkel. Und bei der Heckemoor ist der Druck rechts auf der äußeren Gesichtshälfte beide Male mit dem Ziel, dass das Pferd die Nase nach links nimmt. Und wenn ich von der Heckemoor zur Trense oder von der Trense zur Heckemoor wechsle, muss ich dem Rechnungstragen und dem Pferd die Gelegenheit geben, sich darauf entsprechend einstellen zu können. Also mit anderen Worten, es kann durchaus passieren, man wechselt von der Trense zur Heckemoor, will nach links reiten, in den linken Zügel, dann das Pferd versucht nach rechts zu gucken.
Ja, das sind ja eigentlich 2 verschiedene Höfen. Da ist ein Bit und ein Snaffle näher aneinander, weil es alles im Maul mit Metall ist, wie ein Heckemoor.
Genau,
oder?
Genau,
also das
genau,
sind ja,
genau.
Also, eigentlich muss die Höfe neu erlernen, die Zügel.
Genau, also, aber wie gesagt, das ist meistens eine Sache von ein paar Tagen, also höchstens. Ja. Manche haben auch gar kein Problem damit. Meine Erfahrung ist die, wenn ein Pferd einmal überhaupt gelernt hat, nachzugeben, Druck nachzugeben, dieser Vorgang des Nachgebens, wenn der bei einem Pferd sich eingestellt hat, dann ist es mehr oder weniger irrelevant, womit man reitet, zumindest für eine Zeit lang, weil das Pferd erstmal gelernt hat, nachzugeben. Das heißt, wenn Druck entsteht, diesem Druck zu weichen. So, und wenn jetzt kein Heckemoor-Wunsch besteht, dann reite ich weiter in der Trense und dann übergebe ich die Pferde meistens auch in der Trense ihren Besitzern wieder. Wenn ich jetzt Pferde habe, die in der Trense extrem schlecht sind, das gibt es auch mal, dann habe ich auch keine Hemmung, relativ früh auf ein Gebiss umzusteigen, also auf ein Kandarrengebiss, auf ein Gebiss mit Shanks, denn ich halte es für besser, weniger mit dem Pferd ringen zu müssen, sondern etwas zu benutzen, was dem Pferd genügend Respekt abfordert, dass es versucht, leicht zu sein. Mhm. Und sämtliche Gebisse, die wir heute in der modernen Westernreiterei haben, oder mehr oder weniger modernen Gebisse, sind so konzipiert, dass sie trotz der Hebelwirkung zweihändig geritten werden können. Ja, und wenn man jetzt mal so in das ganze Repertoire da reinblickte, was es da so gibt, Mylar Bits, diese Correction Bits, alles was so entwickelt worden ist, ist immer mehr mit dem Hintergrund entwickelt worden, dass man diese Gebisse zweihändig benutzen kann, dass man den Hebel hat, aber dass man auch auf einer Seite einwirkt, ohne die andere Seite mit zu in Anspruch zu nehmen.
Weil sie halt voll bewegt sind und keine Stangen. Ne?
Genau.
Ich sag mal,
genau.
Stange kannst du reiten, wenn du ein Pferd einhändig stellen und wiegen kannst. Vorher braucht man ja eigentlich nicht viel in Stange reiten.
Genau. Ne? Ja, und wie gesagt, kommen wir auch ein bisschen aufs Pferd an. Ob ein Pferd jetzt, sag ich mal, tendenziell eher ein bisschen fester im Hals ist oder sehr weich im Hals ist. Also ich habe bei meinen Reining-Pferden das immer so abgestellt, die Pferde, die tendenziell ein bisschen fester im Hals waren, die sich ein bisschen schwieriger gestellt haben, habe ich mit einem Correction Bit oder etwas Ähnlichem geritten, was halt gebrochen war und was flexibler war im Maul. Und Pferde, die Tendenz hatten, ein bisschen überzureagieren oder sehr weich war, die habe ich immer eher mit einem starren Mundstück geritten.
Weil es Ruhe ins Maul bringt, ne?
Ja, genau. Und weil die, wie gesagt, eben schon mal ein klein bisschen stark reagiert haben, ja, und das Pferd besser gerade halten konnte.
Ja. Bist du dann auch dafür, also leider ist ja in Deutschland die Kandare so verpönt, aus dem Klassischen her. Ich persönlich bin auch jemand, der, wenn die Grundlagen in der Wassertrense funktionieren, in kurzes Bit geht, weil die meisten Pferde auf Dauer feiner laufen. Also ja. Kein Pferd trägt sich im Snaffle. Mhm. Die Leute lassen mehr lang im Bit, weil die Leute Respekt davor haben. Mhm. Und es ist doch schöner, wie du schon selber sagst, auch eine Druckverteilung unter Kiefer und Genick und nicht nur Maul. Also ich bin...
Also es kommt ein bisschen drauf an. Sag ich mal, wenn ein Pferd... Ich habe ein paar Pferde, ich hatte jetzt gerade, habe ich wieder ein paar, die wirklich sich für Snaffle-Bit anbieten. Mhm. Tragen sich und die suchen keinen Kontakt, die sind extrem fein, mhm, und man merkt also, wie die das Mundstück tragen. Und wenn ich ein gutes Snaffle-Bit-Pferd habe, dann versuche ich die auch lange im Snaffle-Bit zu reiten. Aber grundsätzlich ist es ja so, das Ziel des Westernreitens soll sein, dass das Pferd einhändig geht. Und das ist halt der... sozusagen das Aushängeschild des Westernreitpferdes, dass es mit einer Hand geht. Was das Pferd mit einer Hand alles kann, das ist, sag ich mal, letztendlich auch davon abhängig, wie talentiert das Pferd ist oder wie talentiert auch der Ausbilder ist, beziehungsweise wo die Reise für so ein Pferd hingehen soll. Aber selbst wenn es in Anführungsstrichen nur ein Freizeitpferd ist, was die Grundgangarten geht, rechtsrum und linksrum gehen, und ich meine alleine rechtsrum oder linksrum korrekt gerittene Wendung, wo das Pferd sich biegen muss mit einer Hand, ist ja auch schon deutlich schwieriger, als wenn man das mit einer Hand, mit zwei Händen macht. Und die Grundlagen werden halt in zwei Händen gemacht. Und die Gebisse, die wir eben heute benutzen, ermöglichen uns, einen Übergang zu machen, der auch mit zwei Händen zu reiten ist. Und jedes Gebiss, was einen Hebel hat, ist eine Kandare, unabhängig davon, wie das Mundstück ist. Ob es jetzt gebrochen ist, einfach gebrochen, doppelt gebrochen, starr. Es ist immer eine Kandare per se, wenn es eine Hebelwirkung hat. Aber wie gesagt, diese Gebisse ermöglichen uns trotzdem noch pferdegerecht mit zwei Händen zu reiten. Und was der Nachteil dabei leider Gottes meiner Meinung nach ist, dass viele von dieser zweihändigen Reiterei nicht wegkommen. Denn es ist wirklich für den Reiter, sehe ich immer wieder, eine enorme Umstellung, wie du schon sagst, auch eine Form von Kontrollverlust, mit einer Hand zu reiten. Aber trotzdem, ein Pferd lernt nur einhändig geritten zu werden, wenn man mit einer Hand reitet. Anders geht das nicht. Und es ist einfach eine Frage, dass sich damit auseinandersetzen, diesen Kontrollverlust zu kompensieren und wirklich als Ziel zu haben, dass ein Pferd mit einer Hand zu reiten ist. Ohne jetzt schwierige Sachen, schwierigen Trailparcours, Reining-Manöver, da rede ich gar nicht von, sondern einfach nur als Reitpferd, was im Gelände sicher geht, was sich trägt, was nachgibt, wenn man die Zügel annimmt, allein schon das Nachgeben mit einer Hand ist eine andere Sache, als wenn ich mit zwei Händen reite. Eine Wolte zu gehen, rückwärts zu gehen, eine Wendung zu machen. Gar nicht irgendwelche Sachen, die jetzt nur besondere Pferde oder besonders dafür gezüchtete Pferde erledigen können, sondern jedes Pferd, was Western geritten wird, sollte das können und sollte das mit einer Hand können. Aber wir haben eben in der Praxis, also sehe ich das bei den Kursen, ganz viele Reiter, die Schwierigkeiten haben, sich von der zweiten Hand oder von der Trense zu lösen. Das geht fast mit einher. Mhm. Ja.
Genau, das stimmt. Und ich meine, ab gewissem Level brauchst du halt auch mehr Schenkel. Aber genau. Das ist ja die Quintessenz unserer Westernreiterei, zu einhändigen, durchhängenden Zügeführungen zu kommen. Das ist ja das Endprodukt, was ja nicht jeder Freizeitreiter können muss. Aber es ist ja auch schön fürs Pferd, weil ich sage immer, sobald der Zügel durchhängt, hat das Pferd auch mal eine Pause, eine kleine. Ja, genau. Ne? Genau. Also auch mental. Die müssen ja auch mal, man kann ja nicht die ganze Zeit nur das Pferd zusammenstellen. Aber wie gesagt, die meisten Leute, gerade in Kursen, finde ich, die wissen genau, ich lasse mein Pferd lang, es verlässt die Form, also machen sie Babysitten und halten es die ganze Zeit in Form.
Und das ist, wie gesagt, etwas, wo meiner Meinung nach der Grund drin liegt, dass dieses Heckmer- und Breidel-System so viel Zuspruch findet, dass einmal die Reiter, die sich damit auseinandersetzen, ein konkretes Ziel haben, wenn sie das wirklich verfolgen. Ich meine, leider viele hängen in der Heckmer fest und reiten ihr Pferd, was weiß ich, wollen das ein Leben lang in der Heckemauer reiten und man muss ein Pferd, um das umzustellen, so lange in der Heckemauer reiten, dass man es mit einer Hand reiten kann. Aber Tatsache ist, dass die meisten Pferde ihre Sensibilität verlieren. Und das ist der Grund, warum man aufs Gebiss geht. Und die Gebisse, die dabei benutzt werden, können halt nicht mit zwei Händen geritten werden. Und in dieser Tourenphase, wo das Pferd mit einer kleinen, mit einer dünnen Heckemauer und mit dünnen Heckemauer und Zügeln, also Heckemauer-Zügeln und dann dem Gebiss und den Gebisszügeln, also mit vier Zügeln geritten wird, Das ist die Phase, wo das Pferd anfangen können, anfangen, in, am Anfang dazu steht, zu, dass es mit einer Hand geritten werden kann. Und dann ist halt die Heckemodi drunter, ist nur noch dazu da, das Necktraining zu unterstützen, dass das Pferd das lernt. Und da ist das Ziel ganz klar ein einhändig gerittenes Pferd. Und nicht zuletzt die ganzen Gebisse, die wir heute im Western-Reitsport, die durch das Turniertraining kommen, die immer weiterentwickelt worden sind, sind darauf ausgelegt, eben mit zwei Händen geritten zu werden. Nur da, wo sie herkommen in den USA, was dann den Reiningssport anbelangt und wo es dann aufs Futurity, auf die Futurities ging, da war es so, dass die Pferde mit 3 Jahren mit einer Hand geritten werden und diese Manöver können mussten. Ja, und das fehlt hier. Hier fehlt dann gerade bei denen, die im Freizeitbereich reiten, dieser Ansporn, dahin zu kommen, mit einer Hand zu reiten.
Ja. Genau, also das ist ja dein Ansporn auch. Also du fängst im Idealfall kurz im Snaffle an, dann kommt Heckemore, dann kommt dieses Two-Rein, das heißt, man fängt mit einem starren Bit, also da sind ja eigentlich immer starre Bits.
Das sind immer starre Bits mit mehr oder weniger Port.
Kann man ja mit der Kandare vergleichen, die als Unterlegscheibe die Wassertrense hat, so als Hilfe. Ne?
Genau.
Also das Heckemore hilft noch, weil das Heckemore kennt das Pferd ja, hilft dem Pferd dann im Bit.
Das Two-Rein-Boselle ist sozusagen die Übersetzungshilfe vom einhändigen zum zweihändigen Reiten.
Umgekehrt.
Und vom Zweihändigen zum Einhändigen reiten. Genau, das ist die Übersetzungshilfe. Ja.
Und dann werden auch erst die Gebisse größer und schärfer, wenn das dann irgendwann raus ist.
Also das kommt darauf an, wie das Pferd veranlagt ist. Also wenn man die umstellt auf das Bit, fängt man durchaus, wenn man das will, kann man durchaus mit einem Spade-Bit anfangen.
Okay, ja. Aber du fängst halt wirklich erst an, wenn alles einhändig im Heckemore funktioniert. Also was du
Sie müssen, sage ich mal, eine ungefähre Ahnung haben, mit einer Hand sich steuern zu lassen. Verhaltensmäßig korrekt. Mhm. Ich kann das immer noch unterstützen und verbessern in den Two-Reins. Und da muss man natürlich dazu sagen, dass dieses Heckemore-Training zwischen anderthalb bis 2,5 Jahre geht und dann hat man immer noch mal gut ein Jahr, anderthalb in dieser Touraine-Phase, bis das Pferd soweit ist. Und das ist auch der Grund, warum das in der Turnierreiterei nachher immer weniger geworden ist, weil einfach diese Umstellungsphase mit den Touraines bei diesen Gebissen, Western-Gebissen, die zweihändig geritten werden können und weniger kompliziert und weniger komplex sind, eben wegfällt und von daher dieses Training schneller geht. Was natürlich auch dazu führt, dass die Heckemore-Hardliner das sagen, dass das Pferd braucht Zeit und wir kennen gar keine Uhr und egal wie lange das dauert, das ist alles schön und gut, aber Fakt ist, es werden Pferde ohne Heckemore und ohne Spade-Bits trainiert, die genau die gleichen Ansprüche und genau die gleichen Kriterien verfolgen wie ein Bridlehorse und nie eine Heckemore gesehen haben und trotzdem gut geritten sind. Aber was du sagst eben, die Quintessenz letztendlich ist, dass das Pferd in einer Hand geht. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium, was in den Jahren eigentlich immer mehr ins Hintertreffen geraten ist, wenn man so sieht, mit wem man zu tun hat oder wie es eben in der Praxis aussieht. Und auch zu lernen, für die Leute zu lernen, wann muss ich dem Pferd mit der zweiten Hand helfen, wann kann ich die Verantwortung abgeben und kann mit einer Hand reiten.
Genau, ja. Ich habe Leute in Kursen, die ich dazu zwinge, einhändig zu reiten, weil die so viel reinpacken, die merken das ja gar nicht
mehr. Ja,
genau. Also ich bin Fan davon, gerade wenn man ein Bit drin hat und das Pferd kann schon ein bisschen was, einhändig warm zu reiten und dann von mir aus für manche Übungen zweihändig nehmen und dann aber auch wieder einhändig.
Genau.
Ich bin nicht so ein Fan mit diesem kurz einmal reinfassen.
Nein, genau.
Weil das machen Leute dann am Turnier und merken es noch nicht, weil das so eine automatische Bewegung ist.
Ja, genau.
Ne? Außerdem betuppen sie sich selber.
Genau.
Sie kriegen es nicht hin über den Schenkel und über den Zügel. Ne?
Ich sage es den Leuten immer so, man reitet so ein Pferd, ein Westernpferd ist ein einhändig gerittenes Pferd.
Mhm.
Und ich reite von Anfang an, vom allerersten Tag eins, wo ich auf das Pferd drauf klettere, bis zum letzten Tag, immer und nur mit einer Hand. Nur, wenn das Pferd Unterstützung braucht, dann nehme ich die zweite Hand. Das ist zu Anfang viel, sollte aber immer weniger werden.
Genau.
Ja, das bringt ein bisschen zum Nachdenken, dass sie da eigentlich auch eine gewisse Verantwortung dem Pferd gegenüber haben, dahin zu gehen. Und das ist genau der Punkt, der eben bei der Turnierreiterei eigentlich klar ist, weil wir da unsere Bestimmungen haben. Und wo aber viele Leute eben von Leuten, die Turniere reiten, aber selber sind sie Freizeitreiter, unterrichtet werden, die halt ihr Trainingsprogramm vermitteln und trainiert wird mit zwei Händen, aber nicht diesen Punkt erreichen, wo das Pferd irgendwann mit einer Hand gehen soll und die bleiben dann irgendwann da stehen und merken dann, eigentlich haben wir kein Turnierpferd, wir reiten immer mit zwei Händen hier rum, wir machen nichts anderes, Das ist das, was wir vielleicht früher als Englischreiter gemacht haben. Und die fallen vom Westernreiten ab und machen dann irgendwas anderes. Entweder Natural Horsemanship oder was. Oder heute, Gott sei Dank, weil es wieder Western ist. Was?
Working Equitation
ist ja auch Working Equitation, genau. Oder aber, was ja auch in Ordnung ist, ist ja legitim. Aber es ist schade, dass die Leute ihr Interesse am Westernreiten verlieren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist dieses Heckemore- und Breidelsystem wieder so ein Auffangbecken, wo sie quasi Western reiten können mit einer klaren Aufgabe, die nicht turnierabhängig ist. Oder nicht turnierabhängig sein muss, wenn sie rein Chaos reiten. Klar, gibt es die Vorgaben. Aber wenn ich im Freizeitbereich das mache, dann kann ich da reiten, wie ich will. Ja. Ja. Aber trotzdem ist es so, dass sie dann das Endziel mit einer Hand sein muss.
Ja, weil wir halt auch eine Signalreitweise sind. Da kommen wir dann auch wieder hin. Wir wollen nicht die ganze Zeit, ich sehe auch in den Lehrgängen immer gleich, wer klassisch Reiter war. Die ganze Zeit treiben und das werden die lang lassen können. Jetzt gar nicht böse, das haben die, das wird denen ja jahrelang beigebracht. Stetige Verbindung zum Pferdemaul, ganze Zeit durchtreiben. Genau. Ne? Und das ist ja eigentlich das, was wir nicht wollen. Ne? Wir wollen das dem Pferd beibringen und irgendwann soll es das von selber machen, was natürlich ein extrem langer Weg ist. Egal ob Sportpferd, Heckemore, also das sind ja Jahre von Ausbildung. Das sind ja nicht 3 Monate und nicht 6 Monate und sogar noch nicht mal 12, das sind ja Jahre.
Ja. Und genau, sie müssen, das Pferd muss ruhig, in Ruhe gelassen sein, aber da sein, wenn man was von ihm will. Das heißt, wenn ich ein Signal gebe und es ist was los, muss das Pferd lernen, damit umzugehen. Nicht dagegen zu gehen, sondern die Zentrale auf Empfang zu stellen und sich vorzubereiten oder beziehungsweise sich darauf einstellen, dass es ein Manöver machen muss.
Genau. Aber dafür muss man dem Pferd halt auch Pause geben. Ich hab oft das Gefühl, gerade Reitensport, Freizeitreiter oder auch manche Turnierreiter, die reiten eine Volte und wissen gar nicht warum.
Ja, genau.
Die wissen nicht, ob die 3, 6, 10 Meter sein soll, ob das Pferd innen außen gestellt, ob es zulegen soll oder langsamer. Und ich sage immer, du musst dir bewusst sein, warum du die Übung machst, um dem Pferd ein Feedback zu geben.
Genau.
Ne? Und dann kann man ja auch 10 Meter mal die Zügel lang lassen und die nochmal machen. Aber eigentlich ist es ja gutes Reiten schon eine ziemlich mentale Konzentration von uns Reitern aus, weil wir ziemlich genau wissen müssen, was wir wollen, um dem Pferd das zu reflektieren. Ne? Genau, aber es wäre auch eine meiner Fragen gewesen, was ist Westernreiten, aber da sind wir jetzt von selber schon drauf gekommen. Und dieses Einhändige am Ende im Idealfall trotzdem in Selbsthaltung und unsere Art der Versammlung, nennen wir es jetzt mal so, ist es ja schon, ne? Wenn ein Pferd die Wechsel springt am durchhängenden Zügel, Takt rein über den Rücken, muss ziemlich gut geritten sein.
Muss es versammelt sein, ne? Ja, genau. Klar, muss es versammelt sein, ja. Beziehungsweise muss ich es muss in der Lage sein, sich für das Manöver zu versammeln, um das auszuführen. Und wenn der Zügel durchhängt, dann ist es eben entsprechend durchlässig und fein. Und da muss man ja auch dazu sagen, viele Sachen oder das ganze Equipment, was wir benutzen, ist ja ausgelegt, darüber ein Signal zu vermitteln. Unabhängig, ob ich jetzt wenn ich jetzt bei einer Heckemore dicke Zügel nehme, wenn ich einen Trense nehme und habe diese Harness-Leather-Zügel, Rommel-Reins oder auch die Zügel, die Halbzoll-Zügel, die dann an der Kandare benutzt werden, manche benutzen ja auch etwas dickere, haben alle ein Eigengewicht, wo ein Pferd ein Signal bekommt und auch die Gebisse ein Signal bekommt, bevor tatsächlich Wirkung einsetzt. Ja? Mhm. Und das kann eine minimale Veränderung sein und je nachdem, ob der Zügel dabei angenommen wird oder durchhängt, hängt davon ab, wie viel Durchlässigkeit das Pferd hat, um eben so ein Manöver zu machen.
Genau, ja. Und wir wollen ja immer zum durchhängenden Zügel kommen, denn nichts, weil wenn du manchen Leuten sagst, lass dein Pferd lang, tu die 2 Zentimeter die Hand nach vorne und haben immer noch voll Druck im Maul. Ne? Das ist ja, und Neckrein ist ja auch ein Riesenthema bei uns. Ne? Musst du ja auch. Deswegen finde ich persönlich, Pferde mit Halsring reiten ist einfach, ohne alles ist schon deutlich schwieriger.
Ja, ist richtig. Ja,
also, weil unsere Pferde so auf Neckrein trainiert sind, was ja eine gute Sache ist. Das ist ja ein leichtes Tool. Ne? Genau, was würdest du denn sagen, was ist für dich so der gravierende Unterschied zwischen Western und Klassisch? Wir haben jetzt schon ein paar Punkte rausgearbeitet.
Ja, einmal haben wir schon gesagt, Kontaktreiten und Signalreiten. Und das eine ist, ich sag mal, das Westernreiten ist halt immer noch eine stark anders, also zumindest die klassischen Disziplinen, wie Cutting, Rein Chaos, Roping, Reining, fängt auch schon an, so eine bisschen Sonderstellung einzunehmen, aber es ist stark angelehnt halt an die Arbeitsreiterei. Ja? Und so wie wie das Dressurreiten, das klassische Dressurreiten an das Reiten für kriegerische Zwecke angelehnt war, so hat sich das heute halt verselbstständigt zu einer Eigenform und das Dressurreiten ist halt eben eine Reitweise, die mit ständigem Kontakt stattfindet. Ja? Was, sag ich mal, die Anforderungen der Dressurreiterei auch voraussetzen, Und von daher ist das völlig wertfrei gesprochen jetzt. Aber das würde ich sagen, ist der größte Unterschied zum Westernreiten. Ja. Ja.
Und die Pferde sind halt auch unterschiedlich. Erstmal haben unsere Pferde ein anderes Temperament.
Anderes Temperament und auch
Exterieur.
Das Exterieur, wobei man dazu sagen muss natürlich, dass viele Pferde auch ohne das Exterieur in der einen oder anderen Reitweise geritten werden. Aber wenn man jetzt von dem Pferd ausgeht, was, sage ich mal, als Repräsentant einer bestimmten Reitweise herangezogen wird, dann hat das eben das entsprechende Gebäude dafür.
Ja. Ja, und da ist bei uns natürlich der offensichtliche Unterschied, finde ich, die Aufrichtung. Haben wir nicht. Ja. Also gerade unsere modernen Pferde, manche sind mir schon zu tief. Ich selber habe eine Halbblutstute, um diesen hohen Widerriss wieder reinzukriegen, die ist bergauf ein bisschen. Aber manche Quarter müsstest du quälen, um sie hochzureiten.
Ja, es gibt
wenig, die das. Da sind die Kaufpferde so ein bisschen mehr, ne? Die so ein bisschen mehr rauskommen, die müssen ja auch sehen, wo das Rind hinläuft. Mhm, so richtig, genau. Und da finde ich ja jetzt auch sehr spannend, muss ich sagen, diese Working Equitation Bewegung. Ne? Das ist ja diese spanische Reitweise. Und verbunden mit ein bisschen Dressur und Speed Trails. Hast du das mal gesehen schon?
Ich habe es schon gesehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig angemacht hat mich das nicht.
Mich würde das total reizen. Aber der Dressurteil ist halt das Schwierige, weil das muss ja wieder einhändig geritten. Die klassischen Leute haben Probleme im Einhändigen. Die wilden Spanier haben Probleme mit der Dressur. Ne? Also da finde ich diese spanischen Pferde auch toll mit so viel Bergauftechnik.
Also ich habe meine Nische beim Westernreiten so gefunden, dass ich eigentlich, ich kann mir vieles angucken, aber reizen tut mich das eigentlich.
Was ist denn deine Nische aktuell selber?
Naja, meine Nische ist, also das, was heißt meine Nische? Oder den Bereich gefunden, der mich immer noch genügend in Anspruch nimmt, wo ich immer meine, es gibt immer noch was dazu zu lernen. Das ist einmal generell der Umgang mit dem Pferd, dass die Art, dass jedes Pferd, sage ich mal, ein Individuum ist, auch neue Sachen auszuprobieren. Und dann eben ein Pferd wirklich zu einem Rennpferd oder zu einem Arbeitspferd zu machen, dass man ropen kann von, dass man Rind arbeiten kann von, dass das stoppt, dass das dreht, dass das gut aussieht dabei, wenn es das macht, das hat für mich genügend Herausforderung, dass ich da, dass ich irgendwie weder das Bedürfnis hätte, mit einer Garoccia loszuziehen, noch irgendeine was anderes zu machen. Das ist einfach meine Welt. Das war es von Anfang an und es ist heute noch. Ja.
Und du hast mir davon erzählt, dass du jetzt hobbymäßig Turniere reitest.
Ja, ich reite so. Ich habe mir ein Pferd gekauft, weil ich einmal im Jahr, mein alter Wallach, der ist jetzt nicht mehr so fit noch, dass ich den mit dem ganzen Training, was dazugehört, für ein Turnier rannehmen will, weil den brauche ich auch für andere Sachen. Und dann habe ich mir jetzt in Amerika ein fertig trainiertes Pferd, also da habe ich keinen Handschlag dran getan, fertig trainiertes Pferd gekauft, mit dem ich, wenn ich Lust habe, auf Turnier gehe. Und ansonsten rope ich mit der und nehme die auch mit in die Slowakei zum Roping und reite mit der aus. Und ab und zu arbeite ich an Rindern und ab und zu an der Cuttingmaschine. Das ist, Pferd ist mein Hobby und wenn ich Lust habe, auf Turnier zu gehen, dann lade ich die ein, fahre aufs Turnier. Und wenn ich gut bin, freue ich mich und kann ein bisschen Geld mit nach Hause nehmen. Und wenn ich mich verritten habe oder Mist gemacht habe, bin ich keinem Rechenschaft schuldig und habe trotzdem meinen Spaß gehabt. Was nicht heißt, dass ich nicht auch ein Pferd, wenn ich es lang genug hätte, jetzt allerdings nur für Chaos, Training würde ich es nicht mehr machen, für Chaos ins Training nehmen würde. Das müsste aber gut genug sein und es müsste lang genug im Training bleiben. Und dann würde ich damit auch zur Sneffel mit Futurity fahren. Denn das sind Chaos-Turniere und dann würde ich es mitnehmen, wenn ich zum Derby fahre, zum Test ran. Und dann würde ich es zur Sneffelbit Futurity mitnehmen. Dann würde ich es wahrscheinlich in die Slowakei zum Roping mitnehmen. Da fahre ich zweimal im Jahr hin. Also das wäre schon richtig Bock. Aber da müsste ich ein Pferd haben, was wirklich gut ist. Und um das nochmal zu machen, habe ich mir noch einen Hengstjährling gekauft, wo ich hoffe, dass das funktioniert. Wenn nicht, geht er weg. Und vielleicht lasse ich die Stute, die ich gekauft habe, decken. Und mach's mit dem Fohlen nochmal. Und wenn das so sein sollte, dass es dann mit einem Fohlen wäre, dann wäre das wahrscheinlich auch altersbedingt mein letztes Projekt in der Hinsicht.
Was,
also von daher habe ich jetzt sozusagen bis zur endgültigen Rente pferdemäßig vorgesorgt. Ja.
Okay.
Unabhängig jetzt und gleichzeitig bin ich dabei unabhängig von Kunden, die mir ein Pferd zur Verfügung stellen. Da kann ich mich dann auf die 3 Monats Anreitpferde oder Korrekturpferde, wenn sie nicht mehr zu schlimm sind, konzentrieren. Und ab und zu mal ein Pferd in der Ecke nehmen. Und da habe ich auch Spaß dran. Und das reicht mir dann.
Ja, aber das zeigt ja deine Leidenschaft, dass du das jetzt, was du hauptberuflich im Leistungssport gemacht hast und jetzt wieder als Hobby machst, die Turniere reiten Richtung Kauhaus dann. Ne? Das zeigt ja, dass du es aus voller Überzeugung tust und immer noch gerne tust.
Ja, also das ist mein, ich fahre auch nach USA, wenn ein oder zweimal im Jahr, jetzt geht es ja im Moment nicht. und gucke mir, war zur Snaffle mit Futurity oder war jetzt letztes Jahr in Paso Robles zum Derby. Dann bin ich den Highway 1 an der Küste runtergefahren von San Francisco nach Paso Robles. Und da kommt man an den ganzen Missionen vorbei, die alle samt Museen sind, wo man halt das Equipment sieht, diese alten Bits, Hackamores und Reattas und Sättel und was es da nicht alles gab. Man kommt da ein sehr realistisches Bild von dem, was hier viele sehr verklärt sehen. Und man weiß dann umso sehr, dass das bestimmt eine tolle Zeit war und dass die Reiter und die Pferde für ihre Zeit das Beste darstellten, was es zu der Zeit gab, aber dass es zu dem, was es heute an Reiterei gibt, nicht kompatibel ist.
Also du redest von der Vaquero-Bewegung.
Ja, ja, genau. Die Pferde sind heute besser, die Methoden des Trainings sind besser. Ich weiß, dass jetzt manche sagen, ja, aber wenn man mal hinter die Kulissen schaut, ja, das ist richtig so, aber das ist heute nicht mehr so schlimm, weil die Pferde besser sind. Und ich denke, gerade in der Rain-Cow-Szene ist das ziemlich solides Horsemanship, was die Leute leisten, auch wenn sie mit dreijährigen Pferden auf ein Turnier gehen. Denn viele dieser Dreijährigen sieht man als 5-6-Jährige im Derby und später als Bridle-Horses noch. Mhm. Und das darf man einfach nicht außer Acht lassen. Und letztendlich muss man auch anerkennen, dass es eine Industrie ist, von der wir letztendlich alle leben. Und auch der Freizeitreiter, auch wenn er sich vielleicht gegen den Turnierreiter vehement stemmen mag, aber auch der profitiert davon, denn wie gesagt, die Industrie ist unter anderem auch die Profireiterei, ja, die Wege bereiten, dass wir eben unserem Sport so nachgehen können, wie wir es eben hier können. Ja.
Das ist alles sehr spezialisiert, ne? Egal welche Rasse oder Sportart, ja. Also welche Disziplin bei uns allein schon. Ne? Aber es ist halt gerade in Amerika ein Wirtschaftsfaktor.
Ja,
ganz
klar.
Auf der NHL-Futurity laufen 400 Pferde.
Das ist auch bei uns mittlerweile. Also, Reiterei ist auch in Europa ein Wirtschaftsfaktor.
Ja. Ich meine, wir leben ja auch davon. Ne?
Ja,
also auch wenn wir viel Breitensport bedienen, ist es doch etwas Leistungssport auch. Genau. Obwohl ich immer sage, die Turnierreiterei, ich mache es total gerne, es macht mir total Freude, aber erstmal reite ich alle Pferde gleich, egal wenn es angeritten wird, ob es der Buschhaffi ist oder ob es ein nächstes Sportpferd wird. Und das ist halt gutes Marketing. Aber gerade ich im Allround-Bereich, wir haben kaum Preisgeld. Mhm. In der Reining ist ja noch ein bisschen Preisgeld drin, was aber auch gut ist, deswegen ist bei uns vielleicht entspannter. Mhm. Deswegen vom Turnierreiten lebt man in echt nicht, außer ein paar Reining-Reiter kommen das in Europa, glaube ich, mittlerweile. Ja. Genau, dann hatte ich noch eine Frage, das hattest du auch schon grob angeschnitten, aber was ist für dich ein gut ausgebildetes Pferd?
Für mich ist ein gut ausgebildetes Pferd, was wirklich bedienungsfreundlich ist. Das heißt, ein Pferd, was sich selber trägt, was in der Lage ist, alle Drunkenarten am losen Zügel zu gehen und was in einer kritischen Situation beherrschbar bleibt. Das heißt also, ein Pferd, was im Zuge seines Trainings gelernt hat, und das halte ich für wichtiger noch als Manöver, was im Zuge seines Trainings gelernt hat, sich in kritischen oder beängstigenden Situationen auf den Reiter zu verlassen und kontrollierbar zu bleiben.
Das setzt ja voraus, dass der Reiter sowas auch mit dem Pferd übt, sprich ausreiten gehen etc., oder?
Ja, das ist ein Großteil dessen, was ich im Training mache, dass sie lernen, Autoreifen zu ziehen, dass sie mit einer Plane umgehen können, drüber gehen, dass sie mal eine Plane vom Pferd aus benutzen kann, also schwedeln kann, Fahne mit dem Rope schwingen, Objekte in der Halle stellen, die ein Pferd erstmal ängstlich werden lassen, ob das ein Ball ist oder Roping-Dummies, all solche Sachen. Ja? Und man kann ein Pferd meiner Meinung nach als Fluchttier nicht so sicher machen, dass es jeder Situation gewachsen ist. Aber man kann dafür sorgen, dass ein Pferd in jeder Situation mehr oder weniger beherrschbar bleibt. Und das setzt voraus, dass ein Pferd einmal damit konfrontiert worden ist. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass ein Pferd lernt, Vertrauen zu demjenigen, der mit ihm umgeht, aufzubauen. Und das ist meiner Meinung nach eines der wesentlichen Kriterien eines gut ausgebildeten Pferdes. Alles, was darüber hinausgeht, Manöver, Turnierfähigkeiten und so weiter, die sind Add-ons für einen Spezialisten. Aber die Kriterien, die ich genannt habe, sollten für jedes Pferd gelten. Mhm. Und das ist ja das, was auch, sage ich mal, etwas mehr hier zum Tragen kommt, dass das auch reitweisen übergreifend immer mehr gefördert wird. Und das ist, denke ich mal, ein ganz wesentlicher Punkt. Und vor allen Dingen, was auch wichtig ist, gerade im Hinblick für Leute, die ein Pferd zum Trainer geben und dort reiten lassen, und und dann das Pferd abholen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass ein Pferd mit 3, 4, 5 oder auch 6 Monaten Training, 3, 4, 5 oder 6 Monate von einer Person, die kompetent ist, geritten worden ist. Das heißt, die Erwartungshaltung, dass man einfach das, was dem Pferd beigebracht worden ist, so 1:1 übernehmen kann und das Pferd bei jemandem, der vielleicht nicht so gut reitet oder schlechter reitet, das auch so macht. Und dem Pferd so entgegenzutreten, dass man einfach davon ausgeht, wenn ich jetzt Galopp will, dann musst du galoppieren, auch wenn die Galopphilfe nicht so kommt, wie das Pferd das gewohnt ist. Das ist meiner Meinung nach der größte Faktor für einen unzufriedenen Kunden und relativ schnell unzufrieden werdendes Pferd. Das heißt, man muss, auch wenn man das Pferd zu einem Trainer geht, entbindet das nicht von der Pflicht, wirklich reiten zu lernen. Und da hapert es oftmals insofern, als dass mehr Geld ausgegeben wird für Sattelzeug, Gebisse, Chiropraktiker, Gurus, was es auch immer auf dem Markt gibt, der gut das Ganze zwar am Leben erhält, was aber letztendlich weder dem Pferd noch dem Reiter wirklich nützt. Man muss reiten lernen und man muss auch willens sein, sich mit den Schwierigkeiten auseinanderzusetzen. Ja.
Deswegen ist halt wichtig am Ende, das machen wir, dass die Leute kommen und mitreiten. Dass wir die Knöpfchen, die wir installiert haben, erklären.
Wenn das für manche zeitlich machbar ist. Das ist ja auch oftmals ein Zeitproblem. Ja. Aber dem Pferd genügend Respekt entgegenbringen, dass man nicht einfach eine Erwartungshaltung hat, du kommst jetzt vom Trainer, du musst funktionieren. Dass man sich auch in kleinen Schritten daran tastet.
Ja, sich selber fortbilden und vor allem auch die Signale lernen. Und wenn es nur Stimmsignale sind. Die einen machen Küsschen, die anderen schnalzen. Was ich immer besonders schön finde, wo ich auch ein paar Kunden habe, die bringen die Pferde im Winter, holen die im Sommer nach Hause und dann kann man im Winter nochmal eine Schippe draufpacken im positiven Sinne. Dann haben die das befestigt. Ja. Das ist natürlich für uns Trainer optimal, weil wir einen super Job machen können. Ne? Das Pferd entwickelt sich weiter, die können das zu Hause nachreiten, wenn sie das Intro bekommen haben.
Ja.
Genau, dann habe ich noch eine Frage für dich. Was macht für dich einen guten Reiter aus oder einen guten Trainer, vor allem so in Hinsicht auf Jugendtrainer, Nachwuchstrainer?
Als Nachwuchstrainer für Reiter.
Ja, was würdest du einem jungen Trainer, der sich jetzt selbstständig macht, mit auf den Weg geben?
Also auf den Weg geben aus eigener Erfahrung, den Blick für die Realität nicht zu verlieren. Also einmal, dazu gehört für mich, dass es für jemanden, der wirklich hoch motiviert ist, schwierig ist zu erkennen, dass das, um das beruflich zu machen, mehr dazu gehört, als nur ein guter Reiter zu sein. Dass man in die Zukunft schaut, dass man sich der Tatsache bewusst wird, dass man älter wird. Das setzt wiederum voraus, dass man ein gewisses geschäftsmäßiges Wissen hat. Man sollte in der Lage sein, eine vernünftige Rechnung schreiben zu können. Man sollte wissen, dass man seine Mehrwertsteuer bezahlen muss. Man sollte wissen, dass genug übrig sein muss, um eine Altersvorsorge zu haben. Und man sollte sich wirklich darüber im Klaren sein, ob man das bis an sein Lebensende machen will oder ob man nicht vielleicht, während man das Pferdetraining macht, noch einen Plan B ausarbeitet, sprich einen soliden Beruf lernt. Ja. Also das habe ich so gehalten, selbst damals. Ich habe Einzelhandelskaufmann gelernt. Das hat mir nicht geschadet. Und ich habe das, nennen wir es jetzt mal Glück gehabt, dass ich zumindest als Teilhaber einer eigenen Anlage gearbeitet habe. Ich musste mich zwar mit einem Geschäftspartner auseinandersetzen, was auch schwierig genug ist, aber wenn man halt eben eine eigene Anlage hat, dann ist das sehr schwer, weil es einfach ein irrer finanzieller Aufwand ist. Und wenn man sich irgendwo einmietet, dann muss man halt mit den Menschen, mit denen man zu tun hat, klarkommen. Und man darf den Blick nicht dafür verlieren, was die Kunden wollen.
Genau, man muss ja die Kunden, wir sind der Dienstleister vom Kunden, der bezahlt uns. Ne?
Genau, das ist ganz wichtig. Also auch was die eigene Philosophie anbelangt. Entweder bin ich in der Lage, die Philosophie, die ich habe, zu vermitteln und der Kunde ist damit einverstanden und sagt, okay, reit das Pferd. Oder aber ich muss, wenn ich es mir leisten kann, konsequent genug sagen, okay, wenn ich es so nicht machen kann, dann nehme ich das Pferd nicht. Aber ansonsten muss ich gucken, dass ich dem Kunden nachher ein Produkt abliefere, wo ich ihm klipp und klar eine Aussage übergeben kann, was er davon erwarten kann und was nicht. Und insbesondere für diejenigen, die Turnier reiten, und das ist besonders schwer, ist es eine große Verantwortung, nicht nur dem Kunden, sondern auch dem Pferd gegenüber einschätzen zu können, wie weit kann ich damit kommen.
Ja.
Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich meine, wir sind alle Menschen, jeder kann Fehler machen. Kein Trainer wird auf den ersten Debüts, die er turniermäßig macht, gleich die ersten Plätze abräumen. Aber es muss nachvollziehbar eine solide Leistung sein, selbst wenn man nicht in ein Finale kommt, aber man muss sehen, okay, das Pferd macht seinen Job, es war halt nicht so gut wie andere. Sich zu verreiten und solche Sachen, so ärgerlich wie die sind uns allen passiert. Und die passieren einem das ganze Leben durch, wenn man showt. Und wenn man weniger showt, noch mehr. Und wenn man mehr showt, wird es weniger. Und es passiert trotzdem. Das ist nicht so tragisch, wenn man deswegen rausfliegt. Aber wenn man das Gefühl hat, das Pferd geht da rein und hat Selbstvertrauen, dann ist die Arbeit, die man gemacht hat, gut. Und da sollte man sich drüber im Klaren sein, dass dazu nicht nur gehört, einem Pferd Manöver beizubringen, sondern dass es dazu gehört, auch ein Pferd mental zu entwickeln und dafür vorzubereiten.
Genau, das haben die beim Andrea Fappani Podcast, haben die über Horsemanship und Sportsmanship, haben sie es genannt, dass sie viele junge Trainer technisch sehr versiert sind, aber denen fehlt so ein bisschen dieser Horsemanship-Gedanke. Genau. Und da reden wir jetzt nicht von 10 Wochen Bodenarbeit, sondern geht's meinem Pferd gut, wie kann ich ihm Vertrauen geben? Man muss sich schon kümmern um das Pferd. Wenn es dem Pferd gut geht, macht es einen guten Job.
Ne? Ja, ja.
Und ich denke auch immer, gerade als Turnierreiter, das Pferd, wenn das Angst hat auf dem Turnier vom Richter, bei uns Allround-Klassen sitzen die Richter oft drin, dann ist ja noch wichtiger, dass du dem Pferd hilfst und es wird besser. Mhm. Wenn das Pferd dann noch Angst vor dir hat, dann war es das. Ja. Dann kannst du auch gleich wieder rausreiten. Ne? Also du musst ja in der Lage sein, dem Pferd zu helfen, dass es besser wird.
Ja.
Ist ja wie mit der Nachgiebigkeit. In dem Moment, wo ich es aufnehme, soll es ja besser werden und nicht schlechter, wie es manchmal leider der Fall ist. Ne?
Genau.
Und dann noch, was macht für dich einen guten Reiter aus? Also das ist ja auch so ein bisschen die Richtung, so reittechnisch.
Also zunächst mal macht für mich einen guten Reiter aus, der selber spürt, was er da oben drauf macht. Der in der Lage ist, seinen Körper so zu beherrschen, dass er wirklich unabhängig vom Schenkel und unabhängig vom Zügel, ohne das Pferd zu stören, alle drei Grundgangarten reiten kann.
Also guter Grundsitz.
Ja, das ist für mich ein guter Reiter, weil ich sehe ganz häufig, ich sag mal, das sind ja auch so Definitionen, wo ich selber drüber nachdenke, wenn ich auf Kursen zum Beispiel bin. Da ist ein Pferd, das hat ein Problem, dass es im Galopp immer schneller wird. Und dann siehst du, dass der Reiter meistens mit dem äußeren Schenkel ständig mit dem Sporen drin ist. Mhm. Und wenn man die darauf aufmerksam macht, dass viele ganz große Probleme haben, sich so hinzusetzen, so zu kontrollieren, dass sie das eben nicht machen. Mhm. Und das ist ein Kriterium. Ein anderes Kriterium ist, als Reiter, da gehört natürlich Erfahrung zu sehen, wo sind die Grenzen bei meinem Pferd. Wo muss ich mich durchsetzen, wo kann ich mich durchsetzen, wo überfordere ich das Pferd. Ich bin nicht der Meinung, dass man ständig den Weg des geringeren Widerstands gehen muss, weil man dem Pferd entsprechend Zeit geben muss. Denn wir als Profis, wir können natürlich dem Kunden sagen, ja, also lass uns das Pferd mal ein Jahr, weil wir wollen da keinen Druck aufbauen, das dauert, aber wer kann das bezahlen? Wir sind gefordert, innerhalb von einer relativ kurzen Zeit Ergebnisse zu liefern. Und zwar so, dass das Pferd danach noch von jemand anders zu handeln ist. Und ein guter Reiter in der Hinsicht ist jemand, der den Faden aufnehmen kann und das, was man gemacht hat, erarbeiten kann, sich da reinfühlen kann und in der Lage ist, das fortzuführen. Das ist ein guter Reiter. Dazu gehört eben dieses unabhängige Sitzen zum einen und das Gefühl für ein Pferd zu fühlen, ein Maul, eine Nase zu fühlen, zu wissen, wann man nachgeben muss und zu wissen, wann man gegenhalten muss. Ja, das ist für mich ein Kriterium für einen guten Reiter.
Ja, aber deswegen diese Sitzschule am Anfang, die viele belächeln, ist ja schon das A und O, ne?
Also ich empfehle vielen Leuten, die vom Sitzen her so Schwierigkeiten haben, zu sagen, ganz egal, wo ihr hingeht, guckt, dass ihr jemanden findet, der ein Pferd hat, wo ihr euch ohne Sattel draufsetzen könnt und nachher mit Sattel und mit Bügeln und die drei Grundgangarten lernt zu sitzen. Mhm. Ja? Gerade ältere Reiter, die so Späteinsteiger, ja, gerade da ist das wirklich ein Kriterium, das ist, um besser reiten zu können und mit seinem Pferd besser klarzukommen.
Ja. Und da hilft es natürlich auch, wenn unerfahrene Reiter erstmal gute Pferde haben, die sich auf sich konzentrieren
können. Das ist der nächste
Punkt. Da ist natürlich ein Riesenproblem, wenn so ein Reiter dann noch ein Pferd hat, was nicht annähernd den Galopp hält. Ne?
Ja.
Also
der größte Horror ist immer, wenn mich Leute anrufen und sagen, ich habe mir ein Pferd gekauft, ich möchte das gerne mit Ihnen zusammen ausbilden. dann frage ich immer, wie Sie sich das vorstellen. Wer soll vorne sitzen, wer soll hinten sitzen? Weil das ist ja, ja, dann, ja, aber dann wachsen wir doch zusammen. Ich sage, nee, sage ich. Entweder einer muss es wissen. Entweder weiß das Pferd, worum es geht, oder der Reiter weiß, worum es geht. Ja. Anders funktioniert das nicht. Und das sind auch Sachen, die mache ich nicht. Selbst wenn die Leute das wollen, das sind Sachen, die mache ich nicht. Weil es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht.
Genau, also es gibt ja die Leute, die haben diese tolle Vorstellung mit dem Pferd zusammen lernen. Dann brauchen sie einen guten Trainer, müssen zweimal die Woche Unterricht nehmen, mindestens. Und dann haben sie so viel Geld nach 5 Jahren ausgegeben, dann hätten sie einfach ein Pferd kaufen können, wo sie wissen, wo sie dran sind. Weil das ist auch unfair den Jungpferden gegenüber, finde ich. Also das ist... Und ich meine, das ist unsere Daseinsberechtigung, dass wir die Pferde einstellen. Ja. Das ist wie eine Inspektion, wenn man so möchte. Ja. Natürlich müssen wir das lernen, die zu bedienen, aber das ist für alle schöner, fürs Pferd, für den Reiter.
Ja.
Und da sind natürlich auch gute Schulpferde zum Beispiel, ist ja auch so ein Riesenthema. Ne? Wir haben nicht viele Schulpferde, aber 3 sehr gute. Die sind natürlich extrem gefragt. Aber wer kann sich schon ein Schulpferd leisten, was DM gelaufen ist? Ist ja nicht zu realisieren, wenn du es wirtschaftlich machen willst. Ja. Ne? Das ist dann eher ein Serviceangebot bei uns. Und Zuchtstuten, die dann mal zwischendurch leer sind im positiven Sinne, dann können sie wieder ein bisschen geritten werden. Aber genau, dann, das war eigentlich schon. Vielleicht noch einmal kurz zum Abschluss. Ich habe da den Doc Schicks-Schenke bei dir an der Wand. Und Register of Merit, wie alt ist das?
Das ist hier der Doc Schicks-Schrein. Das ist
hier. Ja.
Da hängen die Gebisse, wo ich den mitgeritten habe, die Zügel, wo ich den mitgeritten habe. Und das ist das Register of Merit von der AQHA.
Von welchem Jahr?
Ich guck mal nach.
Also, es ist nicht farblich, es ist gelb-schwarz-weiß. Es ist
von 1986. Ich hole mal eben meine Brille.
Ja, alles gut. Aber das ist ja der Erfolgshengst von dir, wo man eigentlich den Keil mit verbindet von früher. Man kann sagen, das war dein Erfolgspferd, oder?
Ja, das Pferd hat mich... Das Pferd war genial. Das Pferd war quasi alles, dem habe ich meine ganze, 86, meine ganze Karriere zu verdanken.
Ja.
Züchterisch auch und natürlich auch vom Reiten her. Und ich habe alles mit dem Pferd gemacht. Ich war im Fernsehstudios bei Thomas Gottschalk damit. Ich habe Handpferde mit dem mitgenommen. Ich habe Chaos geschaut, Reining geschaut. Ich habe alles eigentlich und auch mit Nachzug alles gewonnen, was zu gewinnen gab. Ich war mit dem Pferd auf der World Show im Finale vom Working Cowhorse in den USA. Ich war der erste Europäer, das war 1989, glaube ich, war das. Ich habe Leuten wie Bobby Ingersoll, Benny Gitron haben da mitgeschaut. Und wie gesagt, ich war im Finale und hatte dann leider vor dem Finale, nach der 3-Work, hatte der eine Kolik gekriegt. Ich hatte ihn dann noch geshowt da um the fence, aber es hat immer noch für den 11. Platz. In Haaresbreite wäre ich Top 10 gewesen. Und damit waren wir, das haben wir damals von der Flachsberg Ranch ausgemacht, und wir haben eigentlich damit die World Show überhaupt zur World Show gemacht, denn auf der Amerikaner, hier auf der Europameisterschaft in Europa, waren mehr Nationen als damals in den USA. Da war USA, Kanada und vielleicht nochmal der ein oder andere aus Mexiko.
Ist ja heute noch so fast. Ne?
Ja gut, aber das ist heute noch so. Aber damals war das so, als wir da zur... Da war es so, dass nach Amerika Hengste und Stuten nur reinkommen konnten, außer von Luxemburg, wenn sie in USA einen CEM-Test machten. Und da mussten die 4 Wochen für in Quarantäne. Mhm. Und wir haben damals Doc Schicks und auch noch 2 andere Pferde. Ein Cutting-Pferd noch und ein Reining-Pferd habe ich noch mit rübergenommen. Wir haben damals diese 3 Pferde von Deutschland aus mit Wilhelm Burgmeier, der hat das für uns gemacht, über die grüne Grenze nach Luxemburg gebracht und haben die als luxemburgische Pferde nach USA, also zu unserem Betrieb, verkauft. Und Luxemburg war zu der Zeit das einzige Land in Europa, da waren ja noch die Grenzen, das einzige Land in Europa, wo USA keinen CEM-Test verlangt hat. Damit sind die in New York angekommen, dann mussten die einen Tag in Quarantäne, haben einen Coggins-Test gemacht und dann konnten die raus. Und dann sind wir von New York aus nach Oklahoma, wo wir unsere Ranch hatten, gefahren. Da war ich 3 oder 4 Wochen eher da. Und dann, und ich hatte die vorher hier in Europa, da bin ich durch ganz Europa getingelt mit den Pferden, mussten ja diese Punkte zusammenkriegen in Cowhorse. habe den qualifiziert und habe den dann in den USA geshowt. Das war damals ein riesen Ding, die, also Presse und so. Und ich habe natürlich jeden wissen lassen, dass wir jetzt überhaupt erstmal hier eine World Show draus gemacht haben. Mhm. Und als das, und habe denen auch gesagt, wir können ja quasi mit den Beschränkungen, wir haben ja gar keine Möglichkeit, wir haben das jetzt gemacht mit einem irren finanziellen Aufwand, teilweise eigentlich illegal, weil wir die Pferde aus Luxemburg geholt haben. Und seitdem gibt es auf der World Show in den USA diese Quarantänebereich. Es ist ja heute nicht mehr so ein Problem. Und dann haben das danach Sternbergs und das haben noch einige andere gemacht, die Pferde rübergebracht haben, ein paar Mal. Natürlich ist das ein irrer finanzieller Aufwand. Deswegen macht das heute keiner mehr. Aber es gab noch ein paar. Und die haben die Pferde, Wilhelm Burgmeier hat es, glaube ich, noch gemacht nachher. Und da gab es dann einen Bereich, einen Quarantänebereich, wo die ganze Zeit Polizei war, die den abgesperrt haben. Und wenn du reiten wolltest, musste ein Amtstierarzt abgestellt werden, egal, mitten in der Nacht, dann war der dabei, wenn du ein Pferd geritten hast und hat geguckt, dass das wieder in Quarantäne ging. Mhm. Das haben wir damals, 1989, als Erste gemacht. Und wie gesagt, Doc Checks war da wirklich sehr, also erfolgreich. Einmal, dass ich überhaupt ins Finale gekommen bin. Und dann, da haben sich noch mokiert oder gewundert, dass dann ein Deutscher mit Rommel-Reins reitet, weil das ja doch speziell war. Und wie gesagt, wenn ich nicht diese mit der Kolik zu tun hätte, das war der einzige Schwachpunkt, den das Pferd hatte, dass er unter Aufregung leicht eine Kolik gekriegt hat. Ich hatte ihn auch einmal operieren lassen müssen, wäre ich vielleicht mal unter die Top Ten gekommen.
Ja, da gibt es ja heute Sachen gegen Gastrogar zum Beispiel. Ja. Früher gab es sowas noch nicht. Was ist denn, habt ihr den aus USA importiert wahrscheinlich damals, oder?
Den haben wir zweijährig in den USA gekauft.
Wie alt war er auf der World?
Auf der World Show... der war, glaube ich, ein 1980er Baujahr, neun Jahre oder was.
Und wie lange, wie alt ist er geworden?
24.
Oh, super. Ja,
ich hatte den nachher in Frankreich und in Frankreich als Deckhengst, ich habe den rausgekauft aus der Flachsberg Ranch, weil ich dem einen vernünftigen Lebensabend gönnen wollte, hatte den in Frankreich, da lief er dann mit Zuchtstuten, da haben wir die letzten Fohlen gezogen von und da hat er dann... durch eine Vergiftung eine Rehe gekriegt und ich habe ihn dann einschläfern lassen.
Ja, aber wenn er dann noch ein schönes Leben mit Stuten auf der Weide, viel besser geht es ja nicht. Das ist ja toll. Also, aber das zeigt halt, wie lange du schon im Business bist. Und bis auf die Richterschaft hast du ja fast alles durchlebt.
Ich habe eine NHL-Richterkarte gehabt, aber ich habe diese Richterkarte nie einsetzen können, weil ich nie Zeit gehabt habe zum Richten. Mhm. Ich hätte gerne gerichtet und das hat mir natürlich auch geholfen, weil ich halt als Bundestrainer genau wusste, mit was für Scores zu erwarten waren und so. Und also ich hatte das Richtsystem relativ gut verinnerlicht, allerdings nur in der IHA. Aber ich bin nie zum Richten gekommen, weil ich halt mit Kursen immer unterwegs war.
Und das kommt jetzt nicht mehr in Frage für dich?
Nee, ich bin ja immer noch mit Kursen unterwegs. Also,
immer noch keine Zeit.
Ich müsste dann wieder anfangen, ich müsste dann die Karte nochmal neu machen. Und das wäre noch eine Option, aber im Moment bin ich einfach zu sehr mit den Kursen beschäftigt.
Ja. Das heißt, du gibst in ganz Deutschland und auch im Ausland, hast du gesagt, in
Europa, ne? Kurse. Und dann, wie gesagt, viel, also Kauhauskurse, viele, also für Einsteiger, die halt mit Rindern was machen wollen und auch teilweise auch für fortgeschrittenere Kauhauskurse. Und dann viel Heckemore-Kurse und wie gesagt, dann habe ich meinen kleinen Bauchladen, weil, wie gesagt, gute Heckemores sind ja auch nicht so einfach
das
zu kriegen.
Das stimmt, ich habe auch eins von dir.
Ja, genau.
Genau.
Das ist das, was ich eben am Wochenende mache und die Woche über reite ich meine 5 Trainingspferde.
Ja, toll. Ja, dann vielen Dank, Kai, für die Exkursion durch die deutsche Western-Geschichte und... du hast ja wirklich allein hier an der Wand hängen schon viele Heckemores. Das ist wirklich, also.
Die haben alle eine besondere Bedeutung, diese Heckemores.
Das ist ja nur eine kleine Auswahl von deinen, ne? Also.
Ja, das ist nur eine kleine Auswahl.
Und deine Termine und alles findet man auf deiner Homepage, oder?
Ja, jetzt haben sich natürlich ein bisschen geändert durch die Corona-Geschichte. Ich habe einige Kurse sind ausgefallen und die hole ich jetzt nach. Das ist nicht mehr ganz up to date. Ich denke mal, wenn es jetzt einigermaßen funktioniert, dann sind ab Juni jetzt diese Kurse, also ab Mitte Juni sind die Kurse so, wie sie geplant waren.
Okay, ja super. Ja, dann vielen Dank, Kai, für das Gespräch und thanks for having me.
Ja, gerne. Einen vernünftigen Lebensabend gönnen wollte, hatte den in Frankreich, da lief er dann mit Zuchtstuten, da haben wir die letzten Fohlen gezogen von und da hat er dann... durch eine Vergiftung eine Rehe gekriegt und ich habe ihn dann einschläfern lassen.
Ja, aber wenn er dann noch ein schönes Leben mit Stuten auf der Weide, viel besser geht's ja nicht. Das ist ja toll. Also, aber das zeigt halt, wie lange du schon im Business bist. Und bis auf die Richterschaft hast du ja fast alles durchlebt.
Ich habe eine NHL-Richterkarte gehabt, aber ich habe diese Richterkarte nie einsetzen können, weil ich nie Zeit gehabt habe zum Richten. Mhm. Ich hätte gerne gerichtet und das hat mir natürlich auch geholfen, weil ich halt als Bundestrainer genau wusste, mit was für Scores zu erwarten waren und so. Und also ich hatte das Richtsystem relativ gut verinnerlicht, allerdings nur in der IHA. Aber ich bin nie zum Richten gekommen, weil ich halt mit Kursen immer unterwegs war.
Und das kommt jetzt nicht mehr in Frage für dich?
Nee, ich bin ja immer noch mit Kursen unterwegs. Also,
immer noch keine Zeit.
Ich müsste dann wieder anfangen, ich müsste dann die Karte nochmal neu machen. Und das wäre noch eine Option, aber im Moment bin ich einfach zu sehr mit den Kursen beschäftigt.
Ja. Ne? Das heißt, du gibst in ganz Deutschland und auch im Ausland, hast du gesagt,
Europa, ne? Cool. Und dann, wie gesagt, viel, also Kaufhauskurse, viele, also für Einsteiger, die halt mit Rindern was machen wollen und auch teilweise auch für fortgeschrittenere Kaufhauskurse. Und dann viel Heckemore-Kurse und wie gesagt, dann habe ich meinen kleinen Bauchladen, weil, wie gesagt, gute Heckemore sind ja auch nicht so einfach.
Das stimmt. Ich habe auch eins von dir.
Ja, genau. Das ist das, was ich eben am Wochenende mache und die Woche über reite ich meine 5 Trainingspferde.
Ja, toll. Ja, dann vielen Dank, Kai, für die Exkursion durch die deutsche Western-Geschichte und... Du hast ja wirklich allein hier an der Wand hängen schon viele Heckemores. Das ist wirklich, also.
Die haben alle eine besondere Bedeutung, diese Heckemores.
Das ist ja nur eine kleine Auswahl von deinen, ne? Also.
Ja, ist nur eine kleine Auswahl.
Und deine Termine und alles findet man auf deiner Homepage, oder?
Ja, jetzt haben die sich natürlich ein bisschen geändert durch die Corona-Geschichte. Ich habe eigentliche Kurse sind ausgefallen und die hole ich jetzt nach. Das ist nicht mehr ganz up to date. Ich denke mal, wenn es jetzt einigermaßen funktioniert, dann sind ab Juni jetzt diese Kurse, also ab Mitte Juni sind die Kurse so, wie sie geplant waren.
Okay, ja super. Ja, dann vielen Dank, Kai, für das Gespräch und thanks for having me.
Ja, gerne.
Ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.